Familie.
Rechts ist nochmal Mose, das ist Rocío, dann komme ich und dann Eliane, Gudrun und das ist der Timo, der jetzt hier in Deutschland ist, aber nicht mit dabei und ganz links, das ist Joel. Soweit die Präsentation kann man jetzt auch wieder ausmachen. Ja, und so ist es, wenn man im Reisedienst ist. Wir sind als Familie unterwegs, im Auto, oft an den Wochenenden. Man lernt sich sehr gut kennen, so gut wie eigentlich noch nie vorher. Und das ist auch schön, besonders mit Teenager ist ja das auch sehr schön. Und wir sind dankbar dafür, dass man sich als Familie auch näher kommen kann. Ich möchte diese Botschaft heute Abend mit einer Frage beginnen. Wie gut kenne ich Gott? Wie gut kenne ich Gott? Oft kennen wir uns untereinander sehr gut, in der Familie oder als Geschwister in der Gemeinde. Ich bin jetzt, ich kam mit 14 zum Glauben und bin jetzt 30 Jahre gläubig mit dem Herrn. Und man denkt sich so, 30 Jahre, fast jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Ich weiß nicht, wie viel Predigten ich da gehört habe. Also man müsste ja schon Gott so gut kennen. Wie gut kenne ich Gott? Ich denke, wenn wir daran denken, was Gott Freude macht oder was Gott mag, dann brauchen wir einfach in die Bibel schauen. Denn wenn wir sehen, wie Gott gelebt hat, dann sehen wir, welches Gottes größtes Anliegen war. Ich denke, Gott mag alles, was er geschaffen hat. Denn er sagte, es war alles gut. Aber was Gott wirklich mag, das sind Menschen. Denn für Menschen hat er sein Leben gegeben. Und darüber möchte ich heute mit uns an diesem Abend nachdenken, über Gottes größtes Anliegen. Gott liebt Menschen. Und er hat ein Ziel. Und das haben wir gelesen zu Beginn des Gottesdienstes. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist des Herrn Anliegen. Und das darf auch unser Anliegen heute werden. Und dazu möchte ich auch noch mal Teile vom Text lesen, den wir zu Anfang des Gottesdienstes gelesen haben. Da möchte ich noch bis Vers 7 lesen, also 1. Timotheus von Kapitel 2 und Vers 1 bis 7. So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen eintritt. Für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, als Zeugnis zur rechten Zeit. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Nationen im Glauben und in der Wahrheit. Soweit diese Worte von Paulus. Dieser Text lädt uns ein, dass wir Gottes Anliegen auch zu unserem Anliegen machen. Und er spricht drei interessante Themen an. Erstens das Gebet, wie wir in den ersten Versen gemerkt haben. Dann zweitens, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können und dürfen. Und drittens, dass die frohe Botschaft von Jesus bekannt wird. Und ich möchte beginnen mit dem ersten Gedanken, und zwar mit dem Gebet. Betet für alle Menschen. Und der Text ist geschrieben worden von Paulus an Timotheus. Timotheus war der junge Mitarbeiter von Paulus, der dabei war, eine Gemeinde aufzubauen, zu gründen. Und so schreibt Paulus ihm einen persönlichen Brief und gibt ihm einige Anweisungen, wie man so im Gottesdienst, im Gemeindehaus den Gottesdienst veranstalten soll. Und es ist erstaunlich, mit welcher Anweisung Paulus beginnt in diesem Kapitel. Er sagt, so ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten und Gebeten beginnt. Die Hoffnung für alle drückt es sehr treffend aus. Sie sagt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und ich finde es so interessant, denn oft reden wir davon, was wichtig ist in der Gemeinde, die Geschwister, die Finanzen, die Verwaltung oder die Gemeindemitglieder. Und es ist erstaunlich, dass Paulus dieses hier als eines der ganz wichtigen Dinge des Gottesdienstes darstellt. Unser Text sagt weiter, mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen. Was kann das heißen, für alle Menschen? Wenn wir einmal einen Gedanken zurück zur Schöpfung gehen, Gott schuf die Himmel, die Erde, die gesamte Natur und zum Schluss den Menschen. Und sein Anliegen war es, die Welt mit den Menschen zusammen zu gestalten und eine Beziehung mit ihm zu haben. Jeder Mensch wird von Gott geschaffen, bevor er auf die Welt kommt. Und jeder Mensch wird geschaffen mit einer Ausstattung von Gaben, Fähigkeiten und Einzigartigkeiten, die Gott selbst in ihn hineingelegt hat. Wie sollte Gott sich nicht für jeden einzelnen Menschen interessieren? Er hat ja den Menschen persönlich gemacht. Er möchte wissen, was mit ihm passiert, was er aus seinem Leben macht, was er mit den Gaben macht, die Gott ihm gegeben hat. Und er sagt, das könnt ihr auf verschiedene Art und Weise machen, diese Gebete für den Menschen und für alle Menschen. Durch Fürbitte, durch Dankgebete und weitere kreative Arten der Gebete. Weiter jetzt in Vers 2 gibt Paulus ein Ziel für das Gebet. Und er sagt, also zuerst fordert Paulus auf, betet für alle Menschen. Es ist ein bisschen allgemein, jetzt beten für alle Menschen, wen würden wir da nehmen? Aber da kommt Paulus dann jetzt ganz konkret und er sagt, betet ganz konkret für die Obrigkeit, damit ihr Ruhe habt und dass es euch gut gehe. Wenn wir an die politische Situation der damaligen Zeit denken, da wissen wir, damals herrschte Kaiser Nero in Rom, der nicht gerade eine ausgeglichene und demokratische Politik ausübte, nicht? Und unter Nero begann auch nur Jahre später die erste Christenverfolgung. Das sah Paulus kommen. Er sah, was passierte. Er sah die Politik. Er sah, was auch mit der Obrigkeit passierte. Und er sagte ganz konkret, betet für die Obrigkeit, damit weiter das Evangelium in den Kreisen unter den Christen verbreitet werden kann. Das Ziel des Gebetes ist, hier in diesem Fall für die Ruhe im Land zu beten, damit Menschen die Möglichkeit haben, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. In unserer Missionsarbeit in Al-Falid, also neben der Alphabetisierung, das ist unsere Hauptaufgabe, wir helfen anderen Menschen mit dem Lesen und Schreiben, solche, die nicht als Kinder zur Schule gegangen sind, geben wir auch eine Zeitschrift heraus für Gemeindemitarbeiter. Und über das Internet haben wir Leser in alle spanischsprachigen Länder. Und in den vergangenen Wochen bekamen wir einige E-Mails aus Venezuela. Die meisten wissen, dass einiges los ist in Venezuela und dass die Christen dort wirklich leiden. Und ich möchte zwei E-Mails vorlesen, also Ausschnitte aus zwei davon. Und die gehen so. Wir flehen zu Gott, dass er seine Strafe an Venezuela beendet und alles wieder normal werden kann, dass wir wieder ganz normal mit Bargeld einkaufen können. Das schreibt einer unserer Leser. Und der zweite schreibt, in Venezuela gehen wir durch eine Krise, die sich niemand vorstellen kann. Unsere Gehälter sind zu knapp, um Lebensmittel zu kaufen. Trotz allem, Gott versorgt uns auf wunderbare Weise. Bitte betet für Venezuela. Ein Gebetsanliegen. Gott lädt uns ein, für die Menschen in der ganzen Welt zu beten. Denn Gott ist interessiert am Ergehen der Menschen. So wie Eltern ihre Kinder lieben, von ganzem Herzen, so wie Eltern ihre Kinder kennen, so kennt Gott jedes Volk, jedes Land und jede Nation. Und er wünscht sich, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und damit komme ich zum zweiten Gedanken. Betet, dass die Menschen zu dieser Erkenntnis kommen. Also Vers 1 und 2 sagt, dass wir das Gebet als Priorität in der Gemeinde haben können. Und Vers 3 und 4, denn das ist gut und angenehm vor Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zwei Dinge fallen mir auf. Erstens, Gott gefällt es, er freut sich, wenn wir das Gebet fest in der Gemeinde im Leben, in unserem Leben einbauen. Denn der Text sagt, das ist gut und angenehm vor Gott. Und zweitens, das Ziel des Gebetes kann es sein, für Menschen zu beten, dass sie errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte jetzt auf den Gedanken der Erkenntnis der Wahrheit eingehen. Was ist die Erkenntnis der Wahrheit? Die Erkenntnis der Wahrheit bezieht sich hier auf das gesamte biblische Weltbild. Das Wort Gottes. Die Erkenntnis der Wahrheit bezieht sich, dass Gott Schöpfer ist, dass er den Menschen gemacht hat, dass der Mensch heute getrennt ist von Gott und dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, dass er für den Menschen gestorben ist und dass er uns heute die Sünden vergibt und uns einen Weg zum Vater öffnet. Das möchte ich uns weitergeben als die Erkenntnis der Wahrheit. Und jeder Mensch befindet sich näher dran oder weiter weg von dieser Erkenntnis. Im Missionsunterricht, da lernt man, dass Menschen verschiedene Etappen oder verschiedene Schritte durchgehen, wenn sie zum Glauben kommen, wenn sie näher zu Gott kommen. Es gibt eine Skala, sie nennt sich die Engelskala, genannt nach James Engel, er ist der Erfinder dieser Skala. Und er sagt, dass Menschen, die weiter weg von der biblischen Wahrheit sind, je mehr sie von Gott hören, kommen sie immer näher. Die Skala beginnt bei -9 oder -10, sagen wir mal, wo jemand kein Bewusstsein von einem Gott hat. -8 wäre, -9, -8, wenn Menschen Offenheit und Interesse für ein höheres Wesen haben. -7, wenn ganz konkret Interesse für das Christentum da ist. -6, wenn Menschen mehr über den Glauben wissen möchten. -5 wäre, wenn Menschen Interesse haben, nicht nur für das Christentum, sondern auch für die frohe Botschaft. Denn viele Menschen kennen das Christentum, sie kennen aber nicht die frohe Botschaft von Jesus Christus. -3 oder -2 wäre, wenn jemand persönlich betroffen wird von dieser Botschaft. Und -2, wenn jemand eine Entscheidung trifft. Bis hin zu -1 und 0, wo jemand dann eine Entscheidung trifft für Jesus. Jesus nachzufolgen, die Wiedergeburt. Und dann geht die Skala weiter mit +1, wo jemand die Entscheidung getroffen hat und diese Entscheidung festigt, +2, wo man sich einer Gemeinde anschließt, +3, wo man wächst im Bibelwissen und in der Jüngerschaft und so weiter. Die Engelskala hilft uns zu verstehen, dass jeder Mensch in einem Prozess steht, näher zu Gott zu kommen. Und durch das ganze Leben gehen wir schrittweise näher zu Gott. Jetzt, jeder Mensch hat einen freien Willen und er kann sich gegen Gott entscheiden. Oder er sagt, nein, ich möchte mehr von Gott wissen. Ich möchte wissen, was Gott für mich hat, was Gott mit meinem Leben vorhat. Trotzdem, dass jeder Mensch einen freien Willen hat, können wir mitwirken, dass Menschen näher zu Gott kommen. Denn Gottes Wunsch und Wille ist, dass jeder diese frohe Botschaft erkennt. Ein weiteres Beispiel aus unserer Alphabetisierungsarbeit. Unsere Schüler schließen in 3 Jahren mit unserem Programm die Grundschule ab. Das erste Jahr nennen wir das Alphabetisierungsjahr. In diesem ersten Jahr, da ist vergleichbar mit dem, was man von der ersten bis zur dritten Klasse lernt. So lesen, schreiben und rechnen. Und nach den ersten 4 Monaten können die meisten Erwachsenen schon in Bibeltext lesen. Und dann bekommen sie eine Bibel geschenkt von uns und sie fangen an mit Bibellesegruppen. Und da die meisten, also unsere Schüler, Analphabeten sind und auch nicht so viel wissen über den Glauben, wenn sie dann die ersten Male die Bibel lesen, da haben sie ganz viele Fragen. Und eine Frage war von einer Gruppe von Frauen in der Alphabetisierung. Sie fragten, das könne doch nicht sein, dass man direkt mit Gott reden könnte. Das hatten sie noch nie gehört. Sie waren immer zur Kirche gegangen, zu ihrer katholischen Kirche, aber das hatten sie noch nie gehört, dass sie direkt mit Gott reden können, ob das so wäre oder ob dieses eine gefälschte Bibel wäre. Sie sagten, nee, das ist die Bibel und das steht in jeder Bibel. Und die nächste Frage war dann natürlich, sie könnten es auch nicht verstehen, dass in der Bibel stehe, dass man keine Figuren anbeten solle. Das hätten sie auch nicht gewusst, dass das die Bibel sagt. Sie sagte, davon möchten wir mehr wissen. Wir werden mal zu unserem Priester gehen und ihm weiter fragen, was er dazu, ob es auch in seiner Bibel drin steht. Wir sagten, ja, es ist die gleiche Bibel. Diese Frauen standen in einem Prozess, Gott ganz neu kennenzulernen. So wie die Bibel es sagt, den lebendigen und wahren Gott kennenzulernen, als den, der lebt und mit dem wir eine Beziehung haben können. Also man könnte so sagen, auf der Engelskala sind sie von minus 6, wo sie ein allgemeines Wissen vom Christentum haben, runtergekommen auf minus 5, wo sie Gott ganz persönlich kennenlernen, um eine Beziehung mit ihm zu haben. Unsere Aufgabe als Christen ist, den Menschen zu helfen, in diesem Prozess voranzukommen. In der Missionsarbeit, überall. Menschen zu helfen, dass sie Gott näher kommen. Wie? Durch das Gebet. Durch das Gebet im persönlichen Leben, durch das Gebet in der Gemeinde. Und das bedeutet für mich vielleicht zu erkennen, wo jemand steht. Wo meine Kinder stehen im Glauben oder meine Verwandten oder mein Nachbar. Und ihn näher zu Gott beten. Und zwei ganz wichtige Aspekte, auf die wir uns verlassen können. Erstens, Gott bereitet die Herzen der Menschen vor für das Evangelium. Und zweitens, so nah wie du und ich als Christen an eine Person rankommen, so nah kommt Jesus auch an diese Person ran. Denn wir sind Träger der Gnade Gottes. Denn Jesus Christus lebt in uns. Er hat uns verändert. Er hat uns neu gemacht. Und dieses dürfen wir andere Menschen vorleben. Und damit bin ich beim dritten Gedanken, betet für die Verbreitung auch der frohen Botschaft in der ganzen Welt. Wir lesen in Vers 5 bis 7, und ich lese den Text jetzt nochmal. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld für alle gegeben hat, als Zeugnis zur rechten Zeit. Paulus erklärt hier in einer sehr einfachen Weise, dass jeder Mensch Gott braucht. Er sagt, auf der einen Seite gibt es Gott, er ist im Himmel. Und auf der anderen Seite sind wir Menschen, hier auf der Erde. Und Jesus Christus ist die Brücke zwischen Himmel und Erde. Und der Text spricht, und mir gefällt das Wort, das hier in der Bibel gebraucht wird, mir gefällt das Wort Mittler. Damit ein Mittler vom Himmel kommen kann oder ein Vermittler kommen kann, dazu musste dieser Mittler Mensch sein. Denn wir müssten ja mit ihm vermitteln können. Damit dieser Mittler wirklich in Vollmacht auftreten könnte, musste er irgendwie ein Verwandter oder ein Bekannter vom Sender sein. Und das war er. Dieser Mittler, dieser Vermittler, war der Sohn des Schöpfers. Und er bewies seine Sohnschaft durch Wunder und übernatürliche Ereignisse. Und jetzt kommt es zur Vermittlung. Die Menschen haben sich abgewandt vom Schöpfer, leben alleine, leben getrennt von Gott, in ihrer Sünde und in ihrer Schuld. Und der Mittler bietet allen Menschen die Wiederherstellung der Beziehung mit Gott an. Und er sagt, ich biete euch Heilung an. Heilung für das Herz, Heilung für die Seele. Er bietet den Menschen einen neuen Sinn im Leben an, ein Ziel. Und er bietet die Menschen die Vergebung der Sünde und Schuld an. Und die Menschen hören sich das Angebot, wie wenn mal ein Vertreter an die Tür klingelt und was verkaufen möchte. Und sie sagen, okay, so ein Angebot habe ich schon früher mal bekommen, heute nicht. Also, Dankeschön, vielleicht höre ich noch mal was davon. Die Menschen nehmen das Angebot nicht an. Sie sagen, ach, sowas hören wir immer wieder. Und sie lehnen den einzigen Mittler, der je vom Himmel gekommen ist, und schaffen ihn aus dem Weg. Und er wird gekreuzigt mit den Kriminellen. Nur ganz wenige erkennen das Angebot und sehen in ihm den Sohn Gottes. Nach 3 Tagen steht dieser Mittler von den Toten auf und beweist den Menschen, dass er der Sohn Gottes ist. Und plötzlich erkennen die Menschen, das ist doch der sagte, er war der Sohn Gottes. Wie kann der jetzt leben? Der wurde doch am Kreuz genagelt. Das geht doch gar nicht. Und jetzt wird dieser Vermittler bekannt. Und die Leute reden von ihm. Und sie können es nicht glauben. Kann es doch sein, dass er der Sohn Gottes ist? Dass das, was er gesagt hat, tatsächlich Wahrheit ist? Diese frohe Botschaft der Vergebung und der Heilung des Herzens und des Lebens. Und dieses Angebot steht bis heute. Viele Menschen lehnen es ab. Und bis heute, immer noch. Wie können wir dann die frohe Botschaft weitergeben? Heute an andere Menschen. Wir arbeiten jetzt genau 10 Jahre in Paraguay mit Alphalete. Und wir arbeiten mit einer ganz besonderen Bevölkerungsgruppe. Und das sind Analphabeten. Menschen, die erwachsen sind. Einige sind Jugendliche, so zwischen 17, 18, 19. Aber die Älteren sind auch so zwischen 45 und 65. Und Menschen, die einfach nicht die Gelegenheit hatten, als Kind zur Schule zu gehen. Was meint ihr, ist die frohe Botschaft für einen Analphabeten? Jemand zu finden, der auch Analphabet war und der heute lesen kann. Und sich mit ihm zu unterhalten. Was hast du gemacht, dass du heute lesen kannst? Wie lange hat es gedauert? Was hat es gekostet? Wie war es? Oft, wenn wir in die Dörfer gehen und bekannt machen, wir wollen alphabetisieren, wir wollen helfen mit einem Projekt und mit einem Programm, dann sagen die meisten, ach, das brauchen wir, ich bin jetzt 20 Jahre oder 30 oder 40 Jahre darunter ausgekommen, ohne Lesen und Schreiben. Ich werde auch weiter, also ich werde nicht kommen, aber vielleicht möchte meine Frau, die wird da ganz bestimmt gerne mitmachen. Und so sind die Reaktionen ganz verschieden. Die meisten lehnen erstmal ab, sagen, nee, das brauchen wir nicht. Und wenn wir sowas hören, dann wissen wir ganz genau, das sind die Richtigen. Die werden nachher dazukommen. Und ganz oft wissen wir, dass sie trotzdem interessiert sind. Weil sie immer es verstecken mussten, dass sie nicht lesen und schreiben konnten. Immer, ihr ganzes Leben. Wir kennen das Herz eines Analphabeten. Am Anfang sagen sie erstmal, nee, das brauchen wir nicht. Wenn wir dann mit dem Programm begonnen haben, dann schleichen sie sich so ganz, ganz still dazu. Nach der zweiten oder nach der dritten Stunde kommen sie dann dazu und sagen, ach, ich werde mich mal dazusetzen, mal ein bisschen gucken. Und wir fangen trotzdem an und nehmen sie alle dazu. In den ersten 4 Monaten, da kümmern wir uns hauptsächlich darum, dass ihr Herz und ihre Seele irgendwie eine Neubelebung erlebt. Dass sie das Lesen und Schreiben lernen, aber dass vor allen Dingen, dass wir sie segnen mit der Liebe Jesu, mit der Liebe des Vaters, damit sie es entdecken, dass sie Menschen sind, vom Vater geschaffen, mit ganz viel Liebe, mit einem Sinn und mit einem Ziel im Leben. Und wenn wir wissen, was in einem Menschen vor sich geht, in seinem Herzen, dann können wir kleine Schritte weiterkommen. Da können wir ihm helfen, näher zu Jesus zu kommen. Wie gesagt, nach den ersten 4 Monaten, da können Sie dann schon lesen und dann bekommen Sie von uns eine Bibel und nehmen so an Bibellesegruppen teil. Werden wir nachher noch ein paar Bilder dazu zeigen. Wenn wir an die Verkündigung der frohen Botschaft denken, dann lasst uns nicht vergessen, dass auch wir die Vertreter und Vermittler unseres Herrn sind. Wir vertreten Jesus Christus, denn er ist unser Herr. Wir tragen diese frohe Botschaft in uns. Die frohe Botschaft, wie gesagt, für einen Analphabeten ist, einen anderen Analphabeten zu finden, der es geschafft hat und den er fragen kann, wie war's? Und der ihn das beibringt, das Lesen und Schreiben zu erlernen. Welches ist die frohe Botschaft für einen Drogensüchtigen? Jemanden zu finden, der komplett frei geworden ist von den Drogen und mit dem er reden kann, wie Gott ihn verändert und den, der weitergeben kann von dem Zeugnis, das Gott in ihn getan hat. Welches ist die frohe Botschaft für eine kriselnde oder eine zerbrechende Ehe? Vielleicht ein anderes Paar zu finden, das das Gleiche durchgemacht hat und Hilfe gefunden hat in Jesus Christus und einen Neuanfang machen konnte in Jesus Christus. Welches ist die frohe Botschaft für verzweifelte Eltern? Mit Kindern, die schwierig sind, sich mit anderen Eltern zusammenzusetzen und die genau durch das Gleiche gehen, aber die durch Jesus Christus Hilfe gefunden haben. Die frohe Botschaft für viele Menschen sind wir, du und ich. Was Jesus Christus in uns und an uns getan hat, kann für viele die Hoffnung sein für ein neues Leben. Das, was der Herr in uns getan hat, die Erneuerung und die Wiedergeburt, die wir erfahren haben, die dürfen wir weitergeben. Jesus sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Viele suchen einen Weg für ihr Leben. Und sie suchen überall. Und es gibt so viele Angebote heutzutage. Jesus sagt, ich bin der Weg. Viele suchen eine Wahrheit, etwas, woran sie ihr Leben festmachen können. Etwas, was ihnen so richtig Halt gibt, einen Beruf, eine Karriere. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Viele Menschen suchen einfach das Leben, die Freude, die Fülle im Leben. Sie wollen das Leben genießen. Jesus sagt, ich bin das Leben und das Leben in Fülle. Jesus ist die Antwort für jeden in seiner ganz eigenen Situation. Ich möchte zusammenfassen. Mit 1. Timotheus 2, Vers 4 bekommen wir einen Blick in das Herz Gottes. Wir erfahren, welches Gottes großes Anliegen ist. Es sind Menschen. Gott liebt Menschen. Seine Leidenschaft sind Menschen. Und Gott liebt jeden Menschen so, dass er möchte, dass er gerettet wird, dass er zurück zu dem Ziel kommt, wozu er geschaffen wurde. Und dazu gibt er uns zwei Werkzeuge. Erstens das Gebet in der Gemeinde, die Gemeinschaft als Christen und zweitens das Evangelium, die gute Nachricht, die Erneuerung, die wir selbst an uns und in uns erfahren durften durch Jesus Christus. Möge der Herr uns helfen, seine Liebe zu den Menschen zu verstehen. Die Liebe, die er hat zu den verschiedenen Menschen auf dieser Welt, dass wir diese Liebe verstehen können, für sie einstehen, jeder an dem Platz, da wo er ist und da wo Gott ihn hingestellt hat. Amen.